Liebe Gemeinde und natürlich vor allem auch liebe Silke, seit vielen Jahren schon begleiten mich die Worte der kleinen Lena, einer Zweitklässlerin, damals Zweitklässlerin aus, klar, Karlsfeld, die mir eines Tages nach dem Unterricht klar ihre Meinung sagte. Du, Herr Künnet, ich mag deine Geschichten nicht. Denn in deinen Geschichten geht es immer nur um Männer. Ich aber bin eine Frau und ich möchte Geschichten über Frauen hören. Volltreffer. Die Kleine hatte absolut recht. Biblische Geschichten sind extrem männerlastig. Ist auch kein Wunder, wenn man bedenkt, wann und wo sie geschehen und dann aufgeschrieben wurden. Ja, und dann kann es durchaus vorkommen, dass einige der rund 4 Milliarden Frauen sich diskriminiert fühlen. Ebenso wie jene selbstbewusst emanzipierte Lena. Jetzt wurde aber heute auch noch eine Frau getauft, auch wieder aus Karlsfeld. Und da war für mich der Fall klar. Eine Frauengeschichte muss her. Ein weibliches Vorbild für dich, liebe Silke, für alle anderen anwesenden Frauen und natürlich auch für uns Männer. Ganz wichtig. Wir sind nicht immer der Mittelpunkt, aber wir sind trotzdem hier. Herzlich willkommen. Ja, und dann kam ja ganz schnell die berühmte Lydia in den Sinn. Eine faszinierende Frau, voller Power. Ihre Geschichte haben wir gerade gehört. Aber es lohnt sich wirklich, in dieser Geschichte etwas zu graben und zu wühlen, und dabei die eine oder andere schöne Entdeckung zu machen. Die erste Hälfte unseres Predigtabschnitts hat eher was von einem Reisebericht. Baedeker lässt grüßen. Inspiriert durch einen nächtlichen Traum oder eine Art Vision beschließen Paulus und Silas, hinüber nach Makedonien zu reisen, um auch dort die frohe Botschaft zu verkündigen. Ihre Reise zu Wasser und zu Lande ist nebenbei gesagt, ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, eine echte Interkontinentalreise, ein Sprung von Asien nach Europa. Und auch von daher besitzt diese Geschichte für uns Europäer eine ganz besondere Bedeutung. Die beiden Evangelisten erreichen schließlich die Stadt Philippi und dort wird erstmal Station gemacht, um sich herum zu hören und, wie üblich bei Paulus, die örtliche Synagoge aufzusuchen. Kleines Problem, Philippi besitzt offensichtlich gar keine Synagoge, nur einen Open-Air-Gebetsplatz draußen vor der Stadt, direkt am Fluss, so die Info, und dorthin wandern also die beiden. Es ist Sabbat, aber was dort in der grünen, der Gräner Au, der grünen Flussaue stattfindet, ist ganz offensichtlich kein jüdischer Gottesdienst, sondern eher eine Art Gebetsfrühstück für Frauen. Gab's oder gibt's ja in München. Gut, vielleicht waren auch ein paar Männer mit von der Partie. Erwähnt werden sie freilich nicht. Und das wissen ja auch einige von uns, für einen jüdischen Gottesdienst müssen immer mindestens 10 Männer anwesend sein. Sonst gilt er nicht. die Zahl der Frauen völlig irrelevant. 10 Manderleit müssen da sein, sonst ist es kein zünftiger Gottesdienst. Offensichtlich war dies aber hier nicht der Fall. Wie dem auch immer sei, Paulus und Silas besuchen dieses Meeting am Fluss und kommen mit den anwesenden Frauen ins Gespräch, unter anderem mit Lydia. Was wissen wir von dieser Frau? Herzlich wenig, aber dennoch genug, um uns ein gewisses Bild von ihr zu machen. Eine Purpurhändlerin sei sie gewesen, und wer jetzt meint, das sei die Bezeichnung für irgendeine Standelfrau, Standelbesitzerin vom Viktualienmarkt, der liegt völlig daneben. Denn die Farbe bzw. der damals aufwendigst hergestellte Farbstoff Purpur steht in der Antike für höchsten, für teuersten Luxus und höchstes Preissegment. Lydia war also eine erfolgreiche Unternehmerin, wie sie damals vor 2000 Jahren schon vereinzelt vorkamen. Und Lydia war ganz ohne Frage gut betucht im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass sie aus Thyatira stammt, rundet das gerade Gesagte noch ab, denn diese Stadt in Kleinasien war ein Zentrum der Purpurfärberei und berühmt für diese Produktion. Noch einmal. Wir haben also eine gestandene Frau vor uns, kein armes Hascherl, und wir erfahren außerdem über sie, dass sie gottesfürchtig war. Und ich würde es mal so formulieren, sie war auf der Suche nach Gott, sie war auf der Suche nach der Wahrheit, und zwar nach der endgültigen Wahrheit. Und aus dieser Grundhaltung heraus sitzt sie da bei Paulus und Silas und hört ganz einfach zu, was die beiden zu sagen haben. Und nun fällt der alles entscheidende Satz. Ihr, Lydia, tat der Herr das Herz auf. Der wichtigste Satz in dem ganzen Abschnitt. Und was steckt nicht alles drin in diesem kurzen Satz? Doch zuallererst, dass es Gott ist, der hier handelt. Weder Lydia selbst, noch Paulus oder Silas. Natürlich haben die drei Genannten auch ihren Part. Überlegen wir mal, wären unsere beiden Evangelisten nicht zu jenem Gebetsplatz gegangen, hätten sie dort nicht das Gespräch gesucht mit jenen Frauen, so wäre rein gar nichts passiert. Und wäre Lydia nicht gottesfürchtig gewesen, hätte sie an dem Meeting erst gar nicht teilgenommen oder hätte hinterher ganz schnell die Fliege gemacht. Mittagessen machen oder so. Und auch dann wäre alles anders gekommen. So aber war alles bereit für Gottes Handeln. Und ich betone das hier so stark, weil manche Christen ja dazu neigen, ihre eigene Bekehrung, ihre eigene Entscheidung für Jesus Christus sehr herauszustellen. Meine Entscheidung, meine Bekehrung. Die Wahrheit aber ist, dass Christus mich bekehrt und nicht ich mich selbst. Und auch nicht ein anderer namens Paulus oder Silas. Denn das fällt ja auch auf in unserer Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal drüber nachgedacht habt. Nur von Lydia wird gesagt, dass sie an diesem Tag zum Glauben kommt. Nicht aber von all den anderen Frauen. Und das ist doch genau die Erfahrung der letzten 2000 Jahren. Da wird ungezählten Menschen das Evangelium gepredigt, aber nur eine Handvoll nimmt es tatsächlich auf. Eben diejenigen, denen der Herr das Herz auftut. Ja, das Ganze ist und bleibt ein Geheimnis und soll uns bitte nicht dazu verführen, zu wüsten Spekulationen über ewige Vorherbestimmung und ewige Verdammnis. Die Theologen haben das ja in der Vergangenheit getan. Alles Spekulation. Halten wir einfach fest, Gott handelt souverän. Auch hier an Lydia. Und unseren eigenen Part in dem Ganzen sollten wir nicht selbstherrlich überschätzen. Indem ich über diese Dinge nachdenke und rede, bin ich lieber wieder ganz bei dir, liebe Silke. Aus deiner Gottesfurcht, aus deiner Gottsuche heraus, hast du immer wieder die S-Bahn bestiegen von Karlsfeld nach Laim. Ist ein bisschen lästig, da muss man immer 20 Minuten warten, wenn man zu spät war. Ich habe mich da immer furchtbar aufgeregt, aber gut. Du hast immer wieder die S-Bahn genommen nach Laim. Hast im Alpha-Kurs wie unsere Lydia gut zugehört und auf alles Acht gegeben, was dort verkündet und bezeugt wurde. Das Alpha-Team, bestehend aus Agape und Paul Gerhardt, hat wie immer treu seinen Job gemacht, aber es war Gott allein, der dir das Herz aufgetan hat. Gott allein. Und dann in dir diesen Wunsch hervorgerufen hat, durch die Taufe zu diesem Gott und zu seinem Sohn Jesus Christus zu gehören. In Vers 15 lesen wir, dass auch Lydia und ihr ganzes Haus danach getauft wurden. Ich habe mir überlegt, das Ganze muss echt ratzfatz geschehen sein. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Taufwunsch der Lydia unseren guten Paulus fast ein wenig überrumpelt hat. Es war halt auch, glaube ich, seine erste Erfahrung mit der Chefin eines dynamischen Start-up-Unternehmens. Da war er ein bisschen überfordert. Aber noch einmal, von Lydia ihrer Seite her war es eine klare und wohlüberlegte Entscheidung. So wie bei dir, liebe Silke. Auch du hast dir alles wohl überlegt. Niemand hat dich irgendwie beschwatzt oder bedrängt oder manipuliert. Und bei unserem Gespräch, das ist mir so hängen geblieben, bei unserem Gespräch hast du mir versichert, sowas mit Druck hätte bei dir auch gar nicht funktioniert. Denn Manipulation oder Druck von oben hättest du damals in der DDR schon genug erlebt. Das wolltest du kein zweites Mal. Gut so. Ja, liebe Geschwister, auch das Ende unseres heutigen Predigtabschnittes, und ihr merkt schon, ich liebe diese Geschichte, auch das Ende finde ich sehr schön und sehr vielsagend. Denn auch das Ende zeigt wiederum das selbstbewusste Auftreten einer reichen und emanzipierten Frau. Und es zeigt ihren weiblichen Charme, dem selbst ein Paulus nicht widerstehen konnte. Das Weib schweige in der Gemeinde, aber hier hat dann eine Frau geredet und nicht er. Und die Frau sagte zu ihm: Wenn ihr anerkennt, ihr beiden, Paulus und Silas, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Liebe Geschwister, wie soll man bitte auf so einen Satz reagieren? Natürlich erkennen unsere beiden Evangelisten an, dass Lydia an den Herrn glaubt, ist ja klar. Und so geben sie schließlich der Bitte der Lady nach. Und sie nötigte uns. Ich kann mir vorstellen, wie Silas zu Paulus raunt: Aus der Nummer kommen wir jetzt nicht mehr raus. Aber so ein Aufenthalt in einer Luxusvilla hat ja auch was, zumal für zwei arme Prediger. Endlich mal wieder duschen. Im weiteren Verlauf der Geschichte werden die beiden, die Bibelfesten unter uns erinnern sich, die beiden werden verhaftet, sie werden angeklagt, sie werden ausgepeitscht, sie werden ins Gefängnis geworfen. Ein übles Programm. Als sie aber dann wieder auf freiem Fuß sind, gehen sie als erstes, na wohin? Zu Lydia. Ja, zu Lydia. Und in deren Villa nun entsteht nach und nach eine christliche Gemeinde. So war es übrigens häufiger in der Geschichte der frühen Christenheit. Reiche Frauen, die ihre Paläste geöffnet haben, der entstehenden Hausgemeinde. Frauen haben in der Entstehung der Urgemeinde mit eine entscheidende Rolle gespielt. Was wäre die Geschichte der Kirche ohne die Frauen, ohne tolle Frauen wie Lydia oder auch Silke oder wie sie alle heißen? Frauen, denen der Herr das Herz aufgetan hat und weiterhin auftut. Der Herr segne sein Wort an uns allen, vor allem auch an den Männern. Amen.